SWR 2 Forum. Heute mit dem Thema Kinderzimmer statt Campus, Studieren in der Pandemie. Dazu begrüßt Sie Michael Riesel. Für viele ist es im Rückblick die beste Zeit ihres Lebens. Partys, nächtelange Gespräche und radikale Ideen. Im Studium scheinen die eigenen Möglichkeiten unbegrenzt. Doch mit Corona wurde aus einer Phase des Aufbruchs eine des Stillstands. Viele Studierende sind zurück zu ihren Eltern gezogen, kennen ihre Kommilitonen nur vom Bildschirm. Zoom-Calls statt Hörsaal, Küchentisch statt Mensa, Kinderzimmer statt Campus. Seit 3 Semestern geht das so, und ob es im kommenden Wintersemester anders werden wird, ist angesichts der sich anbahnenden 4. Welle alles andere als klar. So viel Normalität wie möglich wünscht sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Das Impfen soll die Rückkehr in den Präsenzbetrieb möglich machen. Und wenn nicht? Was macht das mit jungen Menschen, die ins Leben starten wollen, wenn man ihnen ständig die Bremse reinhaut? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste: Sabine Köster ist Diplompsychologin beim Studierendenwerk in Karlsruhe, leitet sie die psychotherapeutische Beratungsstelle. Ebenfalls in Karlsruhe an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg lehrt Professor Dr. Ulf Daniel Ehlers Bildungsmanagement und lebenslanges Lernen. Und Antonia Winkler, sie studiert Volkswirtschaft an der Universität Heidelberg. Frau Winkler, keine Kneipen Touren durch die Heidelberger Altstadt. Vorlesungen nur digital und der Unisport fällt auch flach. Was haben Sie in den letzten 3 Semestern am meisten vermisst?
Also in den letzten 3 Semestern habe ich auf jeden Fall den Kontakt zu anderen Studierenden am meisten vermisst. Besonders der Austausch fehlt natürlich. Man hat gar keine Diskussionen mehr über vielleicht auch Inhaltliches, aber auch natürlich vieles, was darüber hinausgeht. Man findet schwer neue Freunde, und ich kann wirklich froh sein, dass ich im ersten Semester noch die Präsenzuni kennenlernen durfte und da auch Freunde finden durfte. Aber viel ist da dann leider nicht dazu gekommen.
Von einem Normalbetrieb an den Unis, wie ihn sich die Bundesbildungsministerin wünscht, da sind wir ja noch weit entfernt. Stand heute ist völlig unklar, wie es im Winter weitergeht. Wie gehen Sie mit diesem Gefühl der Unsicherheit um?
Ich glaube, für viele ist es sehr schwer, weil Hoffnung ist so ein bisschen das, was viele Studierende zurzeit noch am an den Unis hält, glaube ich. Und es fehlt natürlich einfach auch diese Sicherheit, die Perspektive. Es ist viel Unmut da. Viele sind auch wirklich sehr frustriert, wissen nicht, wie es weitergehen soll. Die Noten werden schlechter, die belegten Kurse werden weniger. Und ich glaube, auch das würde so weitergehen, wenn im kommenden Semester keine Präsenzmodule angeboten werden.
Frau Köster, zu Ihnen in die Beratungsstelle. Da kommen Studierende, die Probleme haben, Sorgen, Ängste. Wie schätzen Sie das ein? Noch ein Semester auf Abstand unter Corona-Bedingungen. Was wären die Folgen?
Also in der Beratungsstelle stellen wir fest, dass vielen Studierenden jetzt schon also nach 3 Online-Semestern buchstäblich die Puste ausgeht. Das heißt, wir sehen Studierende, die sind erschöpft, die sind antriebslos. Es gibt Studierende, die haben wirklich große Zukunftsängste und leiden unter dieser Verunsicherung, wie es denn weitergeht und ob das für sie auch Sinn ergibt, so weiter zu studieren. Die haben sich tatsächlich auch was ganz anderes drunter vorgestellt. Ein weiteres Semester in der Form, da würde ich befürchten, dass weitere Studierende buchstäblich abtauchen. Also ich denke, im Moment gibt es einfach viele Studierende, die sind noch immatrikuliert, aber die studieren einfach schon gar nicht mehr, weil die den Anschluss verpasst haben an ihre Gruppe und auch an das, was sie eigentlich zu tun haben, oder auch gar nicht richtig angekommen sind im Studium. Also das gilt dann besonders für Studienanfänger und Anfängerinnen oder auch Studierende, die den Hochschulort gewechselt haben. Also jetzt schon finde ich die Situation sehr alarmierend. Die Belastung der psychischen und aber auch körperlichen Gesundheit ist da sehr hoch. Und da würde ich mir doch wirklich richtig große Sorgen machen, wie das in der Zukunft dann eben weitergeht.
Herr Ehlers, Sie haben in den letzten Monaten intensiv dazu geforscht, wie sich der Lebens- und Studienalltag von Studierenden in der Pandemie verändert hat. Wo würden Sie sagen, ist der Leidensdruck am größten?
Ja, ich glaube, es ist ganz klar, dass Zoom ist kein Hygienekonzept. Also man kann mit Videokonferenzen zwar hygienisch studieren, aber wir sehen immer klar, die Balance kippt. Also wir haben gleich nach dem Shutdown der Hochschulen im März 2020 begonnen, mit Studierenden Interviews zu führen. Denn wir saßen zusammen mit Kolleginnen und Kollegen und haben gesagt, wie kriegen wir jetzt alle 35.000 Studierenden der DHBW online morgen früh? und haben dann ganz, ganz viele Supportmaßnahmen aufgelegt für die Professorinnen, für die Dozierenden, für die Lehrenden und haben dann aber relativ schnell gemerkt, Mensch, da gibt es ja noch die Studierenden. Und wie geht's denen eigentlich? Und wir haben dann angefangen, mit den Studierenden Gespräche zu führen, Interviews zu führen, teilweise auch Gruppendiskussionen zu führen und haben das dann als Podcasts begonnen, auch auszusenden. Diese Podcasts als Studium im Shutdown.de sind abrufbar. Es gibt mittlerweile über 30 Folgen und da schildern Studierende sehr, sehr eindrucksvoll, was da so geschieht.
Was erzählen die Ihnen da?
Und was ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Man muss sich nur vorstellen, als würde man gerade sein Abitur haben, würde vielleicht sich überlegt haben, ich mache ein Gap hier und ich gehe ins Ausland, die Welt erkunden. Und dann am nächsten Tag ruft der Reiseveranstalter an und sagt, es gibt eine Pandemie und die Reise kann zwar stattfinden, aber leider nur online. Wir zeigen Ihnen Videos von den fremden Ländern und sozusagen erzählen Geschichten darüber. Und Sie können sich das ja dann alles gut vorstellen. So ungefähr muss man sich das vorstellen mit dem Studium und vielleicht sogar noch ein bisschen prekärer, denn so eine Reise klingt immer nach ganz viel Freizeit, Muße und Freiwilligkeit, während das Studium ja tatsächlich eine berufliche Notwendigkeit ist. Es ist also eine relativ obskure Situation für Studierende. Und genau wie hier auch schon angeklungen ist, ist es natürlich so, dass wir da mit psychischen Folgen zu tun haben, dass wir da auch mit Motivationsverlust zu tun haben, auch wirklich dann bis hin zur Angststörung richtig auch gravierende Probleme, die vor denen die Studierenden stehen. Eine Sache vielleicht zum Schluss noch, die man sagen muss, ist, was wir sehen ist, es gibt durchaus zwei Gruppen, also eine Gruppe, die gut durch das Studium durchkommt, die Ressourcen aktivieren kann in ihrem eigenen Umfeld, die vielleicht in einer großen Wohnung leben, möglicherweise auch noch in sozialen Kontexten, die ihnen jetzt helfen, durch diese Shutdown-Zeit zu kommen. Aber wir sehen eben auch eine große und immer größer werdende Gruppe von Studierenden, die mit diesen Lehrbedingungen auch nicht klarkommen. Ja? Also wo auch die Lehre nicht funktioniert und natürlich auch die mit diesen sozialen Bedingungen nicht klarkommen. Ganz natürlicherweise, genau wie die Frau Winklers eben gesagt hat, geht es ja darum, dass das Studium eine Lebensphase ist, ja, in der Persönlichkeiten geprägt werden und kein Download von Lehrveranstaltungen. So. Und der Shutdown hat eben dazu geführt, dass Studium immer weniger zur Lebensphase, sondern immer mehr zum Download von Lehrveranstaltungen wird. Und das mittlerweile für fast eine Generation von Studierenden, wenn sie im Frühjahr 2020 angefangen haben zu studieren und jetzt im Herbst ihren Master abschließen nach 4 Semestern, haben sie möglicherweise nie eine Universität betreten.
Eigentlich eine irre Vorstellung, Frau Winkler, dieses Bild, das Herr Ehlers gerade evoziert hat von der abgesagten Reise. Trifft das Ihren Gefühlszustand?
Definitiv. Also mir fällt total auf, dass wir zwar alle immer noch sozusagen wachsen im Sinne von, wir bekommen mehr Informationen, wir entwickeln Expertise. Es funktioniert schon, dass von der Uni an die Studierenden Informationen übermittelt werden.
Das heißt, die Wissensvermittlung funktioniert?
Ja, auch wenn nicht besonders gut, weil meiner Meinung nach ist es leider immer noch so, dass völlig ungeeignete Arten der Vermittlung für diese Informationen, sprich 1,5-stündige Online-Vorlesungen gewählt werden. Aber ich glaube, wenn sich Lehrende damit auseinandersetzen, wie Online-Studium funktioniert, dann sollten sie eigentlich recht schnell darauf kommen, dass die Aufmerksamkeitsspanne online nicht bei 1,5 Stunden liegt. Und dann ist es auf der anderen Seite eben so, dass diese Persönlichkeitsentwicklung oder alles, was ums Studium noch gibt, wirklich gar nicht funktioniert. Also man hat das Gefühl, so die Persönlichkeit steht still, das eigene Wachstum steht still, das Einzige, was wächst, ist der Wissensstand. Aber das macht einen nicht unbedingt zufrieden.
Wenn ich da vielleicht gleich reinspringen darf, Frau Winkler, da möchte ich Sie total unterstützen. Wir haben versucht, über unterschiedliche Weisen und Arten und Weisen und Methoden das Ganze zu evaluieren seit einem Jahr. Und was wir eben ganz klar sehen können, ist eigentlich gar nicht erstaunlich, aber aufwendige Lehrveranstaltungen, die aufwendig gemacht sind, die Studierende sehr stark einbeziehen, partizipativ, beteiligungsorientiert sind, aktivierend funktionieren, die viele aktivierende Phasen auch haben, in denen Studierende diskutieren können, sich einbringen können, ihre eigene Kontexte, Erfahrungen einbringen können. Das sind Lehrveranstaltungen, die immer noch ganz gute Bewertungen erhalten. Und der Standardtransfer einer Vorlesung von einem Vorlesungssaal in das Internet, in den Online-Raum, eben wie Sie es gerade auch beschrieben haben, mit langen Videos oder langen Videokonferenzphasen. Das ist etwas, was hochgradig ineffektiv zu sein erscheint aus Studierendensicht und eben auch zur Ermüdung und sozusagen auch, ja, man muss es doch auch einfach mal sagen, dazu führt, dass die Lust am Lernen, die Lust am Beschäftigen, die Lust am Vertiefen mit dem Wissensstoff, den man sich hier gewählt hat als Studienfach, einfach auch verloren geht. Also en vogue sind aufwendige Lehrveranstaltungen und das können natürlich nicht alle Lehrende. Das hat man sozusagen in der Hochschule auch möglicherweise gar nicht so drauf, als Lehrender, als Professorin, als Professor sowas plötzlich aus dem Boden zu stemmen, wenn man vorher eigentlich ganz gut durchgekommen ist mit anderen Formaten, jetzt aufwendig online gestaltete, projektorientierte zu machen. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Ja, da brauchen Lehrende auch viel, viel Unterstützung. Und Hochschulen haben da zwar schon viel geleistet, aber die Zufriedenheit sinkt immer mehr bei den Studierenden. Man muss sich das nur einmal noch mal vorstellen. Es gibt eine Studie, in der ist das ganz schön beschrieben. Da wird gesagt, innerhalb von 30 Tagen sind die Hochschulen in Deutschland im März letzten Jahres von einer Online-Quote von 12% auf 90% hochgegangen, auf 91% hochgegangen. Das heißt, die Studierenden sind eingeloggt, ja, aber eben unter Notlösungsbedingungen. Und ja, man muss sagen, noch ungefähr die Hälfte der Studierenden in Umfragen diese Notlösung als einigermaßen gangbar bewertet, ist die Tendenz doch stark, stark sinken, gerade im dritten Semester.
Das war die Digitalisierung als Schock. Aber bevor wir jetzt über den Erfolg und den Misserfolg der digitalen Lehre sprechen, möchte ich doch nochmal auf die psychische Situation der Studierenden zurückkommen. Sie haben jetzt alle vom Leid der Studierenden besprochen und es ergibt auch eine Befragung im Auftrag der AOK vom März diesen Jahres, nämlich dass Studierende öfter unter den Kontaktbeschränkungen leiden als alle anderen beschäftigten Gruppen. Gleichzeitig, so diese Studie, nimmt keine dieser Gruppen so selten professionelle Hilfe wegen der Pandemie in Anspruch wie die Studierenden. Frau Köster, haben Sie dafür eine Erklärung?
Also meiner Einschätzung nach haben viele Studierende das Gefühl, das liegt an ihnen selber, wenn es Probleme gibt. Das heißt, die haben das Gefühl, sie müssten sich nur besser strukturieren, sie müssten nur irgendwie motivierter sein, irgendwie besser irgendwie sich um das Ganze kümmern. Das heißt, die haben ganz häufig das Gefühl, sie müssten etwas verändern und haben da irgendwo ein Defizit. Das Thema Scham spielt da auch eine große Rolle, sich dafür zu schämen, dass es eben nicht so richtig gut läuft. Und da ist richtig schwierig eben dann zu sagen, ich mache jetzt mal einen Schritt und suche mir da professionelle Hilfe, weil viele haben dann das Gefühl, sie sind damit allein, beziehungsweise sind auch eben die Einzigen, denen es so geht. Weil es wird halt eben auch so kommuniziert, man kann ja studieren, das Wissen wird ja zur Verfügung gestellt, das Internet geht ja auch und man hat vielleicht auch ein sehr schnelles Internet und es wird völlig eben vergessen, das würde ich gerne auch noch ergänzen zu dem, was vorhin gesagt wurde, dass kluge Köpfe eben nicht nur Wissen brauchen, sondern auch die Möglichkeit, Lebenserfahrungen zu sammeln. Und dafür braucht es unbedingt Begegnungen. Und Begegnungen heißt auch mal, über Schwierigkeiten zu sprechen. Und ich finde es gerade so furchtbar schwierig mit dem ganzen Online-Studium, also sich darüber austauschen zu können. Das heißt, für ein gelingendes Studium braucht es unbedingt mehr als Wissen, nämlich tatsächlich Menschen, die vor Ort sind, Menschen, mit denen man reden kann und Menschen, die auch dafür sorgen, dass die Herausforderung, die geistig eben an so einen klugen Kopf gestellt wird, auch ein gutes Gegengewicht finden. Und da habe ich den Eindruck, Studierende sind da viel mehr betroffen als Schüler oder Berufstätige, die in sozialen Strukturen und in festen Abläufen irgendwie viel stärker eingebunden sind, weil Studierende waren schon immer in der Lebensphase, wo es um Umbruch ging, um Aufbruch, um sich ausprobieren können. Und das war auch immer etwas, was gewünscht wurde politisch, dass man ins Ausland geht, dass man an einen neuen Standort geht, dass man neue Leute kennenlernt, dass man Praktika macht, dass man rausfindet, wo ist denn der fachliche Schwerpunkt, den ich mal für meine Zukunft auch setzen will. Und das sind Themen, die unter diesen Pandemiebedingungen für Studierende unglaublich viel schwieriger sind als für andere. Und da hätte ich so das Gefühl, bei Studierenden ist viel von dem, was man so brauchen kann, um mit Schwierigkeiten umzugehen, weil natürlich kann man sagen, die Corona-Pandemie betrifft ja irgendwie auch alle, aber bei Studierenden ist viel von dem weggebrochen, was man brauchen kann, um mit stressigen Bedingungen umzugehen. Dazu gehört eben tatsächlich die Gemeinschaft mit anderen Studierenden, genauso wie das Sport machen können oder auch das aus dem Haus gehen, schlicht und ergreifend auf den Campus zu gehen und den Tag zu strukturieren.
Eine der Gegenstrategien, um eben mit der Einsamkeit, mit der Unsicherheit umzugehen, war für viele Studierende, dass sie wieder nach Hause gegangen sind zu ihren Eltern, sich da einquartiert haben. Frau Winkler, haben Sie das auch gemacht?
Im allerersten Corona-Semester habe ich das tatsächlich auch gemacht. Also ich bin dann wieder für die ersten 10 Wochen des Semesters, würde ich sagen, zu meiner Mutter nach Hause gezogen, weil schlicht und ergreifend in Heidelberg nichts los war. Also was bringt es einem dann auch, an einem leeren Studienort zu sein, an dem man auch keinen Austausch hat? Und das, was mich dann wieder nach Heidelberg zurückgebracht hat, war tatsächlich, dass meine Freundesgruppe gesagt hat, wir gehen jetzt nach Heidelberg, wir brauchen diesen Austausch wieder, wir wollen gemeinsam lernen. Und nur so hat es dann funktioniert, dass ich mich dann wieder nach Heidelberg getraut habe und da nicht Angst haben musste, einsam zu sein.
Aber wie hat sich das angefühlt, zurück ins Kinder- und Jugendzimmer?
Also es war mehr so ein schleichender Prozess. Es war so, dass man für die Semesterferien nach Hause gefahren ist und dann ist man da irgendwie geblieben. Und es war dadurch, dass ich erst ein Semester studiert hatte, glaube ich, nicht so eine große Umstellung wie für andere. Es war aber trotzdem nicht unbedingt nur toll, weil dieses Ausziehen, das ist natürlich eine andere Art von Freiheit. Man kann sich besser selbst strukturieren. Man muss sich nicht mehr am Familienalltag, sondern an seinem eigenen Alltag strukturieren. Und das ist mir teilweise doch auch schwer gefallen.
Frau Köster, wenn ich mich daran erinnere, wie ich mit 18, 19, 20 drauf war, das ist ja ein Alter, da will man auf eigenen Füßen stehen, unabhängig sein, vielleicht nicht immer den gut gemeinten Rat der Eltern hören. Und dann sitzt man plötzlich wieder mit Mama und Papa am Frühstückstisch und denkt, ich trete auf der Stelle. Das klingt nach einer explosiven Situation.
Allerdings, also ich denke, da sind Konflikte auch vorprogrammiert. Eltern haben sich das sehr häufig auch ganz anders vorgestellt und hatten sich irgendwie gewünscht, dass der Sohn oder die Tochter tatsächlich jetzt auch mit viel Motivation und Energie jetzt in diese neue Lebensphase startet.
Dass die Kinder endlich Flüge werden.
Genau. Und da denke ich, ist es tatsächlich eine richtig schwierige Situation, irgendwie auch eine frustrierende Situation, weil Flüge werden geht eben nicht vom Bildschirm. Flüge werden heißt ausprobieren, auch vielleicht mal einen Fehler machen oder viele Fehler machen, aber tatsächlich zu erfahren, wer man denn ist und wohin man so möchte mit seinem Leben. Und dafür, denke ich, ist so ein Abstand weg vom Kinderzimmer tatsächlich was richtig Notwendiges. Gab auch viele Studierende, die sind nicht ins Kinderzimmer zurück, sondern die haben damit leben müssen, dass die WG sich aufgelöst hat, weil andere ins Kinderzimmer zurück sind oder eben aus finanziellen Gründen das auch nicht mehr finanzieren konnten, die Situation vor Ort. Das heißt aber, es ist super viel zerbrochen einfach auch an Strukturen, die sehr gut funktioniert haben oder auch Kommilitonengruppen, die nicht mehr zusammen gelernt haben, weil da ein Teil eben auch nicht vor Ort war und es schwierig war, das vielleicht auch online immer dann zu ermöglichen. Also tatsächlich für alle Beteiligten richtig schwierige Situation. Und wenn man sich dann vorstellt, jemand hat da noch gar nicht so Wurzeln schlagen können am neuen Studienort, umso schwieriger. Also schon mal gut, wenn man überhaupt schon Leute kennengelernt hatte, weil diejenigen, die gleich dann direkt als Bildschirmbildchen nur ihre Kommilitonen gesehen oder vielleicht sogar auch nicht gesehen haben, weil da eben nur ein Name stand, für die war es dann besonders abstrakt und schwierig.
Herr Ehlers, die Frage ist ja auch, Sie haben das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, kommen die denn alle wieder zurück an die Hochschulen, wenn es da mal wieder mit dem Unterricht weitergeht? Also wie weit hat da eine Entfremdung von der Universität als Institution stattgefunden?
Ja, ich meine, die Studierenden und die Lehrenden zusammen sind die Universität und im Moment findet das nicht statt. Das kann man, glaube ich, mal so sagen. Das findet über ein Notprogramm statt und dabei ist eben der Virus uns dazwischen gekommen und wir versuchen in so einem Notmodus jetzt das irgendwie hinzukriegen. Und je länger das dauert, desto größer wird es krisenhaft. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir darüber reden und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass man natürlich auch online gute Lehre machen kann, aber dass das viel aufwendiger ist als das, was wir oft machen. Corona funktioniert wie ein Brennglas. Also vorher haben wir Vorlesungen gemacht, jetzt machen wir Vorlesungen. Aber wir sehen jetzt halt, dass Vorlesungen eben wirklich nur eine sehr, sehr schmale, sagen wir mal, Effektivität haben. Ja, so. Und dass eben die erfahrungsorientierten, Frau Köster hat darauf hingewiesen, auf die Wichtigkeit von selbstgemachten Erfahrungen. Ja, nichts ist wichtiger, von nichts lernt man mehr als von Erfahrungen. Das weiß ich als Bildungswissenschaftler natürlich. Und die eigenen Erfahrungen sind enorm wichtig und die muss man zusammen machen. Und dieses erfahrungsbasierte Lernen online abzubilden, ist enorm aufwendig, enorm schwierig auch. Und Da müssen wir aber hinkommen, auch so im Sinne von never waste a good crisis. Ja, also was ist auch danach, nach Corona sozusagen? Wie schaffen wir es nicht sozusagen wie in so einem Kompensationsmodus sofort wieder alle zurück an die Hochschule zu bringen, sondern wie schaffen wir das auch, dass wir auch die sinnvoll gemachten Online-Erfahrungen, die es ja auch gibt, neben den vielen, auch frustrierenden Online-Erfahrungen, gibt es ja auch sinnvolle, wie schaffen wir es, die sozusagen auch weiterzubringen. Ne? Also das ist die große Frage, die Zukunft birgt. Wir wünschen uns tatsächlich, dass die Studierenden so schnell wie möglich wieder an die Hochschulen kommen. Im Wintersemester ist im Moment jeder in so einer Art schwebendem Verfahrenzustand, weil niemand genau weiß, was wird denn da sein. Wir planen natürlich mit einigen Wochen Präsenz bei uns, dann auch Hybridveranstaltungen, also einige zu Hause, einige vor Ort am Campus. Und ja, das ist einfach eine Situation, die ist sehr, sehr schwierig im Moment. Jeder ist da auf der vordersten Stuhlkante, um wieder zurückzukommen. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir haben ein Jahr vor Corona begonnen, uns einen Forschungsschwerpunkt an der DRBW Karlsruhe aufzubauen zum Thema Future Skills, also Zukunftskompetenzen. Was sind die Kompetenzen, die Studierende wirklich brauchen? Und das sind eben Kompetenzen wie Umgang mit Ambiguität, ethische Kompetenzen, Perspektivwechsel, Entscheidungsfindung, Entscheidungen treffen, alternative Zukünfte entwickeln. Das ist das sozusagen, was Studierende als Agenten in unserer Transformation einer Gesellschaft hin zu einer sozial-ökologischen Gesellschaft, die wir brauchen werden in Zukunft, was sie leisten müssen. Und das kann man im Moment einfach sagen, das leisten die Hochschulen nicht, sie da zu begleiten. Das ist eben die große Krise, in der wir stecken. Und da müssen wir hin. Und diese Future Skills, um die es geht, die brauchen eben wirklich sehr, sehr viel Gehirnschmalz bei der Vermittlung und die brauchen genau solche erfahrungsbasierten Formate, wie die Frau Köster sie eben auch erwähnt hat.
Frau Köster, ich möchte nochmal zurück zu der Frage, wenn die jetzt alle Einzelgänger geworden sind vor ihren Bildschirmen und sich in gewisser Weise eingerichtet haben in ihrer Isolation, muss man dann damit rechnen, dass die Zahl derjenigen, die ihr Studium abbrechen, nach diesem holprigen Corona-Start steigt?
Also zunächst mal würde ich denken, dass die nicht Einzelgänger geworden sind, sondern eher sind sie unter so einer depressiven Stimmung. Also die sind ja nicht freiwillig jetzt vor den Bildschirmen und haben sich das auch nicht so ausgewählt. Die haben eine riesengroße Sehnsucht danach, nach Kontakten und nach einem ganz anderen Leben, also einem analogen Leben wieder. Also das Wort Einzelgänger finde ich an der Stelle eher ein bisschen ungünstig. Ich hätte aber, um auf die Frage zurückzukommen, tatsächlich die Befürchtung, dass es zu vielen Verzögerungen im Studienablauf kommt, auch zu Studienabbrüchen, weil ich würde auch denken, auch wenn die Hochschulen jetzt wieder aufgemacht werden, mehr Präsenz stattfindet, heißt das ja nicht, dass Studierende bisher in der Warteschleife sozusagen rumgekreist sind und jetzt einfach nur zurückkommen, sondern die haben Erfahrungen gesammelt in der Zwischenzeit und das sind überhaupt keine schönen Erfahrungen, sondern die haben das Gefühl, ich habe was nicht hingekriegt, ich hänge hinten dran, ich habe meine Peer Group verloren, die Kommilitonen sind jetzt schon weiter, ich habe den ganzen Schwung verloren, mein Lebenslauf sieht jetzt richtig doof aus mit dieser Verzögerung. Die haben irgendwie die Erfahrung gemacht, also ich hatte in einer Woche zwei Studierende, die sind ein halbes Jahr gar nicht aus ihrem Schlafanzug rausgekommen. Und das sind jetzt nicht kranke Studierende, das sind Studierende, die hatten vorher ein richtig buntes und gutes Studierendenleben und die waren motiviert und begabt. Aber die haben jetzt eben was erlebt, was eben nicht heißt, wir machen jetzt mal die Hochschule auf und dann sind die alle wieder da und studieren weiter, sondern die haben was erlebt, was irgendwie sehr viel Zweifel und Verunsicherung einfach mit sich bringt. Und das kann man auch gar nicht so leicht vergessen. Und da kann man auch nicht einfach sagen, die Semester zählen jetzt nicht und das ist jetzt formal und den Fristen und so, das macht dann irgendwie nichts oder man wird denen jetzt irgendwie großzügig entgegenkommen. Ich denke, da gibt es eine größere Gruppe von Studierenden, um die man sich da Sorgen machen muss, dass die eigentlich erfolgreich hätten studieren können, aber irgendwie rausgeflogen sind, untergetaucht sind, abgetaucht sind und das nicht eben, weil sie da nicht geeignet wären, sondern weil diese Corona-Bedingungen einfach für Studierende unglaubliche Herausforderungen mit sich gebracht haben.
Frau Winkler, wie ist das bei Ihnen? Waren Sie mal kurz davor zu sagen, ich schmeiß jetzt hin?
Also ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, dass das Fach, das ich studiere, schon meins ist. Aber dass die Art und Weise zu studieren, wie sie zurzeit funktioniert, nicht unbedingt das ist, was mir liegt. Es fällt schon sehr, sehr schwer. Ich merke auch bei mir selber, dass ich immer und immer weniger Module belegt habe über die letzten drei Semester, weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme, weil es für mich eine Herausforderung ist, weil es eine psychische Belastung ist, weil es immer mehr zum Zwang wird als zum Spaß oder vielleicht auch zur Passion, könnte man sagen. Und dementsprechend ist es schon wirklich zurzeit eine sehr, sehr schwere Zeit für mich. Und ich glaube auch, nicht nur was das Fach angeht, sondern was auch meine Persönlichkeit angeht. Also das, woran ich eher zweifle, bin ich selbst. Und das ist auch das, was Frau Kösser ja bereits meinte. Man kommt darauf zurück, dass das Problem bei einem selber liegen muss, wenn eben die Gesellschaft und auch die Politik einem vermittelt, dass wir als junge Menschen diejenigen sind, die mit der jetzigen Situation super klarkommen müssten.
Politik ist ein gutes Stichwort. Vor ein paar Monaten, da hat der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann eingeräumt, es hätte auf Seiten der Politik ein Wahrnehmungsdefizit für die Belange der Studierenden gegeben. Frau Winkler, wie ist Ihr Eindruck? Hat sich daran mittlerweile etwas geändert?
Ich glaube, dass im letzten halben Jahr Studierende deutlich mehr in den Diskurs gerückt sind. Also allein die Tatsache, dass wir jetzt hier bei diesen Radioformaten zum Beispiel teilnehmen dürfen, zeigt ja schon, dass es irgendwie eine höhere Relevanz in der Gesellschaft gibt für Studierende oder für die Probleme von Studierenden in der Pandemie. Also es ist definitiv so. Und ich würde aber auch trotzdem immer noch sagen, dass das, was in der Politik passiert, wirklich sehr kleinen Effekt hat, beziehungsweise auch eher so dafür da ist, um sich vielleicht selber zu profilieren, als wirklich um den Studierenden zu helfen.
Was würden Sie sich erhoffen?
Ich würde mir erhoffen, dass es auf jeden Fall für das nächste Semester klare Perspektiven gibt, dass Präsenzmodule angeboten werden können, dass vielleicht auch realistische Aussagen gemacht werden, weil zu sagen, okay, das nächste Semester wird komplett wieder in Präsenz stattfinden, das ist einfach nicht realistisch, wenn man weiterhin davon ausgeht, dass 1,5 Meter Abstand in den Hörsälen gehalten werden müssen, weil ein Hörsaal mit 300 Studierenden und 1,5 Meter Abstand zwischen diesen Studierenden, solche Hörsäle gibt's einfach nicht.
Herr Ehlers, die Bischöfin Petra Bahr, Mitglied im Deutschen Ethikrat, die hat sich vor kurzem in einem Kommentar über den scheinbaren Gleichmut der Studierenden gewundert. Zitat: Wo ist der Zorn der 20-Jährigen? Warum rebellieren sie nicht dagegen, dass sie unsichtbar sind? Wo bleibt der Protest? Wundert Sie das auch?
Nee, das wundert mich nicht und das erlebe ich auch anders. Also ich möchte nochmal auf unsere Interviewstudien hinweisen und auf die Podcast-Reihen, die sich daraus ergeben haben. Wir haben ganz klar zornige Studierende und Studierende mit großen Befürchtungen. Und möglicherweise ist das ja auch ein gesellschaftlich-politischer Reflex, da nicht drüber zu reden, weil das sozusagen auch eine Büchse der Pandora ist, ja, die man da öffnet. Aber ich möchte eigentlich nochmal ganz klar auch betonen, ich glaube, wir haben eine große Handlungsnotwendigkeit und die besteht darin, als Hochschule die Frage zu stellen, also Studierende und Lehrende zusammen und Hochschulen, die Frage zu stellen, was machen wir daraus? Ja, was machen wir daraus? Denn in den Interviews, die wir führen, wenn man ressourcenorientiert guckt, also wenn man darauf guckt, wie haben Studierende das eigentlich trotz all dieser Widrigkeiten hier und da im Einzelfall geschafft, bis jetzt nicht das Studium abzubrechen, bis jetzt doch eine Lehrveranstaltung durchzuziehen, vielleicht eine Prüfung zu machen oder so, ja. Wenn wir das mal in den Blick nehmen, dann sehen wir, dass wir hier auch eine Generation von Studierenden haben, die durch so einen Krisenmodus, und ich will da jetzt nichts beschönigen oder romantisieren, aber die durch so einen Krisenmodus auch ganz neue Selbstorganisationsfähigkeiten gelernt haben. Und ich würde mir wünschen, dass Hochschulen, Universitäten Programme auflegen, in denen es jetzt darum geht, wenn Studierende irgendwann und hoffentlich bald wieder an die Hochschule zurückkommen, dass sie dann anfangen, Future Skills Reflexionsseminare und Veranstaltungen zu machen, in denen es darum geht, dass man einmal zurückblickt und überlegt, was habe ich eigentlich in dieser Pandemie gelernt und das aufgreift und das wertschätzt. Das können Persönlichkeitsentwicklungsmomente sein, wie sie vielleicht in einem normalen Studium gar nicht vorkommen. Aber nur dann, wenn man es produktiv auch aufgreift, wenn man das auch schafft, wenn man das auch moderiert, wenn man es auch wertschätzt, dann kann es wirklich zu einer guten Lernerfahrung werden. Wenn man es verschweigt und wenn man davon ausgeht, jetzt geht alles so weiter wie bisher, dann hat man was verloren.
Frau Köster, teilen Sie diese Hoffnung?
Schwer zu beurteilen. Also ich hätte den Eindruck, dass die Studierenden, die durch die Pandemie relativ gut gekommen sind, dass die einfach viele Ressourcen hatten, dass es sehr sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, was hat geholfen, an welchen Stellen könnte man jetzt irgendwie auch ansetzen. Die Frage war ja auch eben, wo ist eigentlich der Zorn der Studierenden? Da würde ich jetzt so aus der Beratungserfahrung sagen, der Zorn, der richtet sich meistens gegen sich selber. Also die Studierenden sagen nicht, ihr seid schuld und das passt uns nicht, sondern der richtet sich erstmal, ich habe das nicht hingekriegt und ich bin so stinksauer, dass ich das nicht geschafft habe. Also ich denke, da ist wirklich richtig viel Öffentlichkeitsarbeit nötig, um die Studierenden tatsächlich auch wieder abzuholen. Und da weiß ich nicht, ob die auch zu solchen Seminaren zum Beispiel dann auch erscheinen würden. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, aber könnte sein, da ist viel mehr einfach noch nötig.
Oder ob die nicht sagen, nee, wir ziehen einen Strich drunter, wir wollen diese unliebsame Zeit am besten vergessen.
Vergessen und dann eben das Studium abbrechen. Ich denke, da ist ganz viel Leid im Moment auch einfach gar nicht sichtbar, weil die sind noch immatrikuliert, diese Studierenden, die so ein bisschen abgehängt sind. Weil eben, was soll man jetzt auch anderes machen? Das heißt, die erscheinen noch gar nicht in Statistiken. Das spielt sich ganz viel dieses Leid ab hinter WG-Zimmertüren oder hinter überhaupt Türen, wo man gar nicht so richtig Einblick bekommt. Und das wäre aber total wichtig, weil das ist richtig teuer. Ein Studienplatz ist richtig teuer. Ein Studienplatz, der nicht genutzt wird, ist noch teurer. Und in so eine Entwicklung reinzurutschen, wo aus der auch mal psychische Erkrankungen dann werden können, also aus einer Belastungssituation heraus, die sind erst recht teuer. Und das ist unglaublich schade, eben genau diese Lebensphase eben dann nicht ein bisschen wertvoller auch zu behandeln und sich da mehr drum zu kümmern. Also ich denke, das ist dringend nötig.
Ja. Darum geht es ja genau. Es geht genau darum, diese Lebensphase nochmal sehr, sehr wertschätzend aufzugreifen und produktiv zu behandeln, damit sozusagen es eben nicht bei allen ein verlorenes Studienjahr oder möglicherweise jetzt bei zwei Studienjahre werden. Darum geht es genau. Diese Attribution, da teile ich voll Frau Kösters Meinung, diese Attribution des Problems auf sich selber, dass man sagt, ich bin eigentlich sozusagen das Problem, ich schaffe es ja nicht, hier mitzukommen, da kommt man nur raus, wenn man die Studierenden quasi mitnimmt, anspricht und sagt, hört mal zu, was habt ihr da eigentlich erlebt, diese Krisenerfahrung aufarbeitet, das weiß man ja aus allen Krisensituationen im Leben sozusagen. Und das ist, glaube ich, was Hochschulen natürlich bis jetzt noch nicht gemacht haben, das ist eine Herausforderung für Hochschulen, Programme zu entwickeln, in denen sie wirklich produktiv mit Studierenden daran arbeiten, das jetzt aufzugreifen. Denn wer weiß, was wir daraus machen können, alle miteinander. Das wäre doch eine mögliche gute Hoffnung, auch wenn ich sage, das Leid auch teile und auch kenne und auch beschreibe, brauchen wir auch das Narrativ, wir brauchen auch die Unterhaltung darüber, wo könnte es denn jetzt sozusagen einen Moment geben, der uns als Hoffnung zur Verfügung steht für die Zukunft? Und was können wir als Hochschulen daraus machen? Sonst kommen wir möglicherweise in eine Situation, wo Hochschulen wirklich nach dem Business-as-usual-Verfahren und dann irgendwann, wenn es geht, die Hörsäle wieder aufmachen und alles geht so weiter wie bisher. Und das sollten wir nicht tun.
Frau Köster, aber dafür, denke ich, wäre erstmal nötig, dass klar ist, es handelt sich um eine größere Gruppe und nicht um Einzelfälle. Also dafür braucht man richtig Daten. Und da denke ich, im Unterschied zu Schülern, wo immer Kinder- und Jugendärzte sich äußern oder auch zu Berufstätigen, wo eben Krankschreibungen und sowas da eine Rolle spielen, es gibt da kaum Zahlen. Also die Zahlen landen in den Beratungsstellen der Studierendenwerke. Und das ist auch richtig gut. Und da braucht es aber erstmal richtig eine große Grundlage, wo klar wird, es gibt hier nicht einfach ein ganz paar wenige, die es halt leider nicht hinkriegen, sondern das ist ein riesengroßer Anteil der Studierenden, denen es im Moment nicht gut geht und die auch Unterstützung brauchen. Ich denke, das wäre wirklich auch wichtig, da Zahlen zu erheben.
Frau Köster, wir haben schon viel über Persönlichkeitsentwicklung geredet und ich möchte es gerne nochmal an dem Punkt festmachen. Also mal ein persönliches Beispiel. Bei mir ist es so, ich habe die Frau, mit der ich heute zusammenlebe, im Kant-Seminar an der Uni kennengelernt. Und so geht das ja wahrscheinlich vielen, dass wenn sie an ihr Studium zurückdenken, es um Begegnungen, um soziale Erfahrungen geht, die sie bis heute prägen. Jetzt wäre meine Frage in Bezug auf die Zukunft, was da an Erfahrungen in den letzten 3 Semestern auf der Strecke geblieben ist. Lässt sich das nachholen?
Nö, also würde ich denken, wie immer, Erfahrungen lassen sich nicht nachholen. Da kann man nur andere Erfahrungen dann in der Zukunft sammeln. Ich denke, da kann man ja nicht sagen, da habe ich jetzt irgendwie ganz viel verpasst. Jetzt mache ich doppelt so viel im nächsten Semester. Umso wichtiger wäre aber tatsächlich, dass das wieder mehr im Vordergrund steht, dass da Erfahrungen möglich sind, Begegnungen möglich sind, dass Orte jenseits vom Kinderzimmer oder vom WG-Zimmer wieder zugänglich werden für Studierende. Also dass da wirklich auch andere Welten wieder offen werden, um so ein Studierendenleben tatsächlich auch gut zu füllen und überhaupt möglich zu machen, ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass das immer mehr zum Privileg wird, weil ich höre immer mehr Stimmen von Kommilitonen, die sagen, sie machen jetzt einfach ein Semester länger. Aber das ist natürlich auch eine Geldfrage. Also wer kein Geld hat, ein Semester länger zu machen, wer vielleicht von BAföG oder vielleicht noch einem Nebenjob abhängig ist, der so jetzt auch nicht mehr existiert, der kann sich das schlicht und ergreifend nicht leisten, Erfahrungen zu machen. Und das ist total schade. Und das ist, finde ich persönlich, auch ein Punkt, wo auch wieder die Politik ansetzen könnte und Studierende unterstützen könnte.
Ja, und da fände ich durchaus überlegenswert, das Kindergeld in seiner Bezugsdauer zu verlängern, sodass irgendwie klar ist, das geht über das 25. Lebensjahr hinaus dann, aufgrund jetzt der Verzögerungen, die durch die Pandemie entstanden sind.
Wir haben schon über die digitale Lehre gesprochen und an der Stelle haben sich viele Hoffnungen ergeben. Studierende, die in Wikis gemeinsam an Dokumenten arbeiten, die in einer virtuellen Simulation auf Expedition auf einem Forschungsschiff gehen. Das sind Beispiele für die Möglichkeiten, die mit der digitalen Lehre verbunden sind. Frau Winkler, deckt sich das mit Ihrer Realität im Studienalltag?
Nein. Ein ganz klares Nein. Also es ist vielleicht bei den Erstsemesterveranstaltungen noch so, dass die ein bisschen besser aufbereitet sind, dass man da auch in Kontakt kommt. Aber in meinem Studium ist die Realität so, dass es sehr viele asynchrone Veranstaltungen gibt. Sprich, es werden voraufgenommene Videos hochgeladen. Das sind dann irgendwie 45-minütige Vorlesungen zum Beispiel. Die darf man sich dann selber angucken. Da ist egal, ob um 8 Uhr morgens oder um 3 Uhr nachts zum Beispiel. Und der Kontakt mit Studierenden ist da online auch überhaupt nicht gegeben.
Herr Ehlers, Sie haben das zuvor schon angedeutet. Was würden Sie denn sagen, in der Bilanz haben wir in der Pandemie eher gesehen, was digitale Lehre kann oder was sie nicht kann?
Also ich glaube, die Stichworte sind schon gefallen. Die Frau Winkler hat sie benannt. Kontakt und Feedback ist das A und O in der Lehre. Das zweite große Stichwort ist eigene Erfahrung machen, eigene Erfahrung mitteilen und reflektieren. Dann funktioniert Lehre in einer Weise, wo man wirklich Kompetenzen entwickelt. Das heißt, für zukünftige Problemlagen sozusagen vorbereitet ist und nicht nur Wissen auswendig gelernt hat. Ja, das wollen wir ja alle im Prinzip so. Das online abzubilden, das geht schon. Aber das ist aufwendig und das sind wir an deutschen Hochschulen bislang überhaupt nicht gewöhnt. Ich habe am Anfang ja gesagt, 12% der Lehrveranstaltungen waren im März 20 an Präsenzhochschulen in Deutschland online oder digitalisiert, könnte man sagen. Und dann 30 Tage später 90% plötzlich. Das heißt, da sind Lehrende am Werk gewissermaßen, die Präsenzlehre gewöhnt sind. Online-Lehre funktioniert. Aber nur dann, wenn man es auch kann. Das ist ein ganz anderes didaktisches Format letztendlich. So, ja. Und das muss man gut hinkriegen. Da muss man drauf vorbereitet sein. Und dann geht das auch. Man kann auf Basis dieser Pandemieerfahrung, wenn man sich die Evaluationsstudien anschaut, sehen, dass aufwendig gemachte Lehrformate, in denen Studierenden miteinander reden, in denen sie diskutieren, in denen Lehrende Feedback geben, in denen eigene soziale Erfahrungen gemacht werden können, die dann aufgegriffen und produktiv verarbeitet werden. Das geht alles online. Dass solche Lehrveranstaltungen auch bei Studierenden als sehr bedeutsam wahrgenommen werden, sehr gut wahrgenommen werden. Das ist aber nicht das Gros. Ich habe leider im Moment keine Statistik zur Verfügung, aber mein Bauchgefühl würde sagen, dass wir mindestens bei 3/4 der Veranstaltung keine solchen aufwendigen Formate vorliegen haben. Und das ist natürlich dann führt zu dem, was wir Zoom-Fatigue und so weiter nennen, auch wenn es offline ist, Video-Fatigue vielleicht könnte man sagen.
Frau Köster, da würde mich Ihre Meinung interessieren. Sie haben mal in einem Interview gesagt, das Studium sei eine Lebensphase, in der sich junge Menschen ausprobieren, Talente entdecken, neue Leute kennenlernen und herausfinden, wer sie eigentlich sind. Und dann, Zitat, das ist vor dem Computer nicht möglich. Zitat Ende. Das heißt, Finger weg von digitalen Medien?
In dem Extrem kann man es wahrscheinlich nicht sagen. Ich denke halt tatsächlich, wenn man auf eigenen Füßen stehen lernen möchte, dann geht es eben nicht vom Bildschirm. Ich kann mir da noch so viel angucken und Wissen erwerben, aber wenn ich loslaufen will, und das ist ja die Aufgabe dieser Lebensphase, auf eigenen Beinen stehen, selbstständig werden, eben rausfinden, was kann ich, mit wem möchte ich zusammenleben. Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, Partnerschaft ausprobieren, für sich selber irgendwie so eine Zukunft gestalten. Ich denke, da ist tatsächlich das Bildschirmleben nicht so richtig gut geeignet. Vereinzelt mag es sehr gute Formate geben und die sind aufwendig. Da würde ich auch denken, das würde viel gewonnen sein, eben wenn die ein bisschen mehr interaktiv wären. Und das sind auch die Erfahrungen, die Studierende dann sagen, da geht es dann etwas besser, wenn ich das nicht nur so mir auf dem Bildschirm angucken muss, sondern irgendwie, wenn ich da beteiligt bin. Also wie gesagt, in der Form ist es sicher nützlich und manche Studierende profitieren auch davon, dass sie flexibel sind in der Zeiteinteilung. Aber eben für die Lebensphase geht es ja eben nicht nur um diese Wissensvermittlung oder Wissenserwerb, sondern geht es eben genau, wie kann ich auf meinen eigenen Füßen meine Schritte in mein eigenes Leben reingehen. Und da würde ich denken, dafür sind 15 Quadratmeter WG einfach zu klein.
Das ist vielleicht auch ein bisschen wie bei der Analogie zur Weltreise, ja, ein Jahr Weltreise machen. Der Reiseveranstalter würde natürlich an der Stelle sagen, Mensch, ja, also wen Sie da kennenlernen, dafür bin ich jetzt nicht verantwortlich, aber dass man da jemanden kennenlernt, das erwartet man eigentlich schon, ja, so, und das ist auch der Sinn dieser Reise, deswegen verreist man ja im Prinzip, um neue Leute und neue Länder kennenzulernen. Der Reiseveranstalter bringt einen dahin, aber der sozusagen befördert jetzt nicht, wen man da kennenlernt, so, ne? So ein bisschen ist das auch, ja, also ich glaube, das Studium als Lebensphase, das leidet im Moment total, ja. Und das Studium ist eben kein Download von Lehrveranstaltungen, sondern es ist eben wirklich eine persönlichkeitsprägende Lebensphase. Und alles andere ist eine eher ein flacher Abklatsch sozusagen davon. Und daher ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass je länger wir sozusagen von dieser Notlösung, in der wir ja sind, wir sind ja in einer Notlösung, das muss man einfach mal sehen. Und je länger diese Notlösung dauert, desto länger wird sie zum Notmarathon. Und wir haben mittlerweile haben wir fast eine ganze Studiengeneration. Ich hatte eben schon erwähnt, also die im März 2020 angefangen haben, ein Masterstudium und es jetzt im Herbst nach 4 Semestern dann oder im Frühjahr beenden werden, die haben möglicherweise nie eine Universität betreten. Ja, das ist eine Katastrophe, das ist ganz, ganz furchtbar. Und die Frage ist doch letztendlich, was können wir denn eigentlich tun, damit das anders wird? Ja, was können wir tun, damit das anders wird? Und wenn dabei digitale Medien eine Rolle spielen, dann müssen wir alles tun, damit sie da eine Rolle spielen.
Kommen wir zu einer kleinen Schlussrunde. Vorausgesetzt, Hochschulen sind lernende Systeme. Was wäre die wichtigste Erkenntnis, die Sie mitnehmen sollten aus diesen turbulenten, frustrierenden, ermüdenden Monaten der Pandemie? Frau Winkler, wollen Sie anfangen?
Also für Unis sollte auf jeden Fall klar geworden sein, dass Universität nicht nur aus Informationsvermittlung und Forschung besteht, sondern eben auch aus dem sozialen Austausch, viel Diskussion, Freundschaften, Entwicklung über die Informationen, die dort eben vermittelt werden, hinaus. Vielleicht Glücksmomente, sowas macht alles die Uni aus. Und auch zum Beispiel eine Mensa ist ein ganz, ganz arg wichtiger Teil von der Uni und Begegnungsräume natürlich auch.
Also ich würde denken, es geht vor allem darum, dass Studieren niemals im stillen Kämmerchen stattfinden sollte, also wirklich nur unter Pandemiebedingungen als Notlösung, sondern Studieren ist eine Mannschaftssportart. Dafür braucht man andere Leute, dafür braucht man Kommilitonen, den Blick nach rechts und links und irgendwie eine Herde, mit der man da durchgeht. Eben, es geht eben nicht tatsächlich nur darum, ich bin dann am Ende schlauer, sondern ich weiß dann am Ende mehr über mich. Und dafür muss ich richtig viel ausprobieren können, dafür muss ich andere Leute treffen, mich austauschen können, mich auseinandersetzen können. Und dafür brauche ich einfach schon ganz analogen Campus.
Herr Ehlers, Sie haben das Schlusswort.
Ja, ich würde dem eigentlich zustimmen. Also die Bedeutung von sozialen, erfahrungsorientierten, didaktischen Formaten, die ist wirklich jetzt allen klar geworden. Und darum geht es, dass Hochschulen das jetzt lernen, das weiterzuentwickeln, weiter auszubauen. Und insofern Hochschule, weiß ich nicht, 5.0 dann nach Corona muss so aussehen, dass das die Mehrheit der Lernerfahrungen ist, die da gemacht werden. Wir wissen das aus der Organisationssoziologie, dass Systeme nie stagnieren im Lernen. Es gibt aber oft Hinderfaktoren und Barrieren dabei natürlich. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns als Hochschulen ganz, ganz ehrlich in die Augen gucken und nach der Corona-Zeit eben sagen, wir müssen jetzt beginnen, mit denjenigen, die da studiert haben, einen neuen Blick darauf zu entwickeln, was da eigentlich passiert ist.
Kinderzimmer statt Campus, studieren in der Pandemie. Das war heute unser Thema im SWR2 Forum und ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Bildungsforscher Ulf Daniel Ehlers, bei Sabine Köster vom Studierendenwerk Karlsruhe und bei Antonia Winkler. Sie studiert Volkswirtschaft an der Universität Heidelberg. Mein Name ist Michael Riesel. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.